Willkommen zum Familienrevolutions-Podcast. Der Podcast für Eltern, die ihre Kinder besser verstehen wollen, um die Kinder, aber auch sich selber gut durch den Alltag zu begleiten. Ich bin Kati, Sozialarbeiterin, Elternberaterin und erkläre dir, was hinter dem Verhalten deines Kindes steckt und wie du damit gelassener umgehen kannst.
Willkommen zu einer Special-Podcast-Folge, nämlich aus meinem Urlaub. Ich habe es tatsächlich vorher nicht geschafft und hätte jetzt auch einfach keine machen können, aber mein Kind ist jetzt gerade friedlich eingeschlafen. Ich habe ein bisschen Zeit, habe ich gedacht, quatsche ich euch was ein. Das hat jetzt hier nicht so viel Skript. Ich mache das ein bisschen spontan, denn in den letzten Tagen waren wir an ziemlich vielen Orten, an denen sich sehr viele Familien aufhalten. Freizeitpark, Hotel und so weiter. Und da bekommt man ja wirklich sehr, sehr viele Situationen mit, wo Kinder und Eltern miteinander umgehen, wie schwierig manche Situationen so zwischen denen auch sein können. Und da ist mir in den letzten Tagen so richtig deutlich geworden, was Bedürfnisorientierung für uns, mein Kind und mich, bewirkt hat. Wie sehr das mein Leben verändert hat. Und ja, wirklich konsequent hinter das Verhalten zu schauen, wie gut uns das tut, wie sehr das unseren Alltag verändert hat. Und gleichzeitig weiß ich ja, dass mir so viele Eltern immer wieder schreiben, Kati, bei uns funktioniert das nicht. Wir versuchen, bedürfnisorientiert zu leben, aber es wird irgendwie immer nur anstrengender. Mein Kind hat trotzdem Wutanfälle, es verweigert Dinge, der Alltag ist ein einziger Kampf. Und ja, da dachte ich mir, ich mache das jetzt hier so ein bisschen spontan und teile mal, woran ich überhaupt erkenne, dass für uns Bedürfnisorientierung greift, funktioniert. Funktioniert ist wahrscheinlich der falsche Begriff, was sie mit uns macht. Denn ich glaube, da gibt es auch manchmal so ein bisschen falsche Vorstellungen. Bedürfnisorientierung bedeutet ja nicht, dass dein Kind jetzt keine Wutanfälle mehr hat oder dass plötzlich alles harmonisch ist und dein Kind eben funktioniert. Das wäre eine völlig falsche Erwartung. Ich versuche das jetzt mal hier ohne zu viel private Details zu verraten, woran ich das in unserem Alltag merke, dass es für mich eine Haltung ist, eine Möglichkeit ist, die mir das Leben auch leichter macht. Denn natürlich hat mein Kind auch Wutanfälle. Also ich meine, das ändert sich ja nicht. Kinder sind Kinder. Und in bestimmten Altersphasen gehört das dazu. Das muss auch so sein. Das ist ein normaler Teil der Entwicklung. Ganz gesund, ganz gut. Aber der Umgang damit ist für mich ein ganz anderer geworden. Also seit ich mich viel, viel mehr mit der Gehirnentwicklung beschäftigt habe, seit ich viel mehr hinter das Verhalten geschaut habe, und das ist ja jetzt schon viele Jahre her so, fühle ich mich einfach viel sicherer, wie ich mit den Gefühlen umgehe. Früher stand ich da oft so hilflos und habe gedacht, Gott, was mache ich denn jetzt? Jetzt ist es anders. Also ich weiß, was zu tun ist, ich habe Werkzeuge und das macht für mich schon einen riesen Unterschied, denn früher habe ich oft versucht, krampfhaft Lösungen zu finden, zu diskutieren, damit die Wut irgendwie weggeht. Weil die meisten von uns, wie ich auch, haben das ja als Kinder so gelernt, ne? Bloß keine Gefühle groß werden lassen. Jetzt ist es für mich anders. Ich kann die besser annehmen. Ich kann die bei mir und bei ihm besser annehmen und auch begleiten. Und das war ein langer Prozess. Also es ist ja nichts, was man irgendwie in 2 Wochen lernt, weil das sitzt ja ganz, ganz tief aus unserer eigenen Kindheit. Wenn wir gehört haben, jetzt heul doch nicht, bis zur Hochzeit ist es weg, geh in dein Zimmer, bis du dich beruhigt hast. Ja, natürlich macht das was mit uns. Und das sitzt ganz, ganz tief in allem drin, was uns ausmacht. Und wenn wir dann vor unserem eigenen Kind stehen, dann kommt das natürlich wieder raus. Und man kann nicht einfach mit Vernunft sagen, ja, nee, Gefühle sind wichtig, ich mache das jetzt anders. Vernunft bringt uns da nicht weiter. Das ist ja ein langer Prozess und für mich war es auf jeden Fall ein langer Prozess. Und jetzt kann ich sagen so, ich habe keine Angst mehr vor diesen Gefühlen. Denn wenn ich ganz ehrlich zu mir selber bin, dann hatte ich die ganz am Anfang, als er noch klein war. Nicht bewusst, aber unbewusst, weil ich keine Strategien hatte, weil ich wusste, wenn ich jetzt Nein sage und das Kind ausflippt, dann wird es richtig anstrengend und dafür habe ich gar keine Kapazität. Jetzt nervt mich das natürlich auch mal. Es ist jetzt nicht so, dass ich es toll finde, wenn mein Kind einen Wutanfall kriegt. Keine Frage. Aber das ist jetzt einfach ein Teil unseres Lebens. Es wird begleitet und gut ist. Weiter geht's. So, ne? Und natürlich sind es auch weniger Wutanfälle geworden. Klar, das Kind wird älter. Und natürlich, wenn man Bedürfnisse im Alltag einplant, wenn man den Alltag nach den Bedürfnissen plant, dann kommen Kinder ja gar nicht mehr so sehr in diese emotionale Not. Ich weiß mittlerweile ziemlich gut, was mein Kind braucht. Ich kann abschätzen, ich kann vermuten, ich kann vorausplanen. So, Sonst wäre ich wahrscheinlich auch nicht so wahnsinnig, mit einem neurodivergenten Kind alleine in den Freizeitpark und in ein anderes Land mit dem Auto in Urlaub zu fahren. Also früher waren unsere Urlaube echt Katastrophen teilweise und jetzt sieht es ganz anders aus. Wir haben früher Urlaube abgebrochen, wir sind zurückgefahren. Es war manchmal wirklich richtig unangenehm, weil wir einfach nicht verstanden haben, was das Kind braucht, ne, damit es funktioniert. Und mit funktionieren meine ich, dass wir alle irgendwie da auf einen Nenner kommen. Und jetzt ist es halt anders. Also jetzt kann ich das viel besser vorher einplanen. Und ich glaube, das Wichtigste ist vielleicht auch, dass ich mich viel besser auf seine Bedürfnisse konzentrieren kann, sie besser vorherplanen kann, weil ich mehr Kapazitäten habe, weil ich mich viel mehr um meine eigenen Bedürfnisse kümmere, mich viel mehr um mich kümmere als früher. Ich stelle mich nicht mehr permanent hinten an, im Gegenteil, ich stelle mich sogar sehr weit nach vorne. Und ich glaube, das Ding ist, dass die meisten ja in der Theorie ganz gut wissen, wie das geht. Die meisten Eltern wissen heutzutage, dass man Gefühle begleiten muss, dass man Bedürfnisse erkennen kann, welche es so gibt. Aber die Umsetzung ist ja das Problem. Und meiner Erfahrung nach scheitern die meisten daran, dass sie im Alltag gar keine Kapazität dafür haben. Also selbst Eltern, die richtig viel gelesen haben, richtig viele Bücher gelesen haben, richtig viele Sachen gemacht haben, die sagen können, ja, ich muss dahinter schauen, ja, ich muss begleiten, ja, spiegeln, bla bla. Aber im Alltag funktioniert es nicht, weil sie selber gar nicht reguliert sind. Und das ist ja auch nicht die Schuld von uns Eltern. Das ist ja ein gesamtgesellschaftliches Problem. Von schlechter Kita-Qualität an vielen Orten, von familienunfreundlichen Strukturen, vom Patriarchat und. Und das wird dann dummerweise zu einem individuellen Problem. Weil wir können ja die Strukturen in unserem Alltag jetzt nicht komplett lösen. Ich leider auch nicht für euch. Und ich für mich, ich merke, dass ich Alltag ganz anders gestalten kann, wenn ich mich um mich kümmere, wenn ich konsequent Selbstfürsorge betreibe. Und ja, das ist so ein Wort, das ist überall, ich weiß. Und jeder sagt, ja, ich weiß, dass ich das tun muss. Das ist halt nicht so leicht. Und natürlich bräuchte es kollektivere Lösungen, gesamtgesellschaftliche Lösungen. Aber das hilft mir ja jetzt im Moment in meinem Alltag nicht. Und in meinem Alltag ist Selbstfürsorge der Schlüssel zu allem. Mich wirklich um mich zu kümmern. Nicht ein bisschen Yoga, nicht ein bisschen hier und da, sondern ich meine jetzt wirklich Mental Load verteilen, Hilfe annehmen, Ansprüche runter, Grenzen setzen, Job gestalten, so das volle Selbstfürsorgeprogramm, ja? Pausen machen, Nein sagen, alles. Und mich macht das zu einer besseren Mama. Auch wenn das mal bedeutet zu sagen, letzte Woche musste ich sagen, nein, heute bin ich nicht dran. Du bist bei Papa, auch wenn du das jetzt nicht toll findest. Denn ich brauche eben auch Zeit für mich. Das gehört dann dazu, Grenzen setzen und so, ne? Und ja, ich glaube, da ist man schon beim nächsten Thema, Wunsch und Bedürfnis auseinanderhalten. Das ist manchmal gar nicht so leicht, aber ich finde, je mehr Übung ich darin habe, gelingt es mir dann doch. Und ich habe neulich mit meinem Kind darüber gesprochen, warum das so schwer ist, Bedürfnisse auszusprechen, gerade für uns Erwachsene. Und habe ihm erzählt, dass wir das als Kinder nicht durften. Das fand er völlig verrückt, dass wir als Kinder nicht einfach unsere Bedürfnisse laut sagen durften. Und ich habe sehr bedürfnisorientierte Eltern gehabt, so wenn man sich den Vergleich anschaut für die Zeit damals, ne? Und trotzdem war ja das Schulsystem, das Kitasystem und eben auch Erziehung eine andere als heute. Und ja, ich finde, nehmen wir jetzt mal ein Beispiel. Mein Kind würde sich nicht alleine anziehen wollen. Ist jetzt bei uns nicht der Fall, aber ich weiß, dass das bei euch oft ein Thema ist. Deswegen nehme ich das jetzt mal. Dann stellt sich ja die Frage, Kind will sich nicht anziehen. Ist das jetzt Wunsch oder Bedürfnis, dass Mama das macht oder Papa? So, und dann kann ich den Wunsch erkennen, zieh mich an. Und ich kann das Bedürfnis dahinter erkennen, zum Beispiel Nähe und Fürsorge. Ja, das ist das, was da vielleicht hintersteht. Und dann kann ich sagen, okay, es ist ein Wunsch. Dann kann ich eine Grenze setzen, kann dem Kind sagen, zieh dich bitte alleine an, ich möchte das gerade nicht machen. Und kann das Bedürfnis nach Nähe und Fürsorge auf einem anderen Weg erfüllen. Das ist ja quasi der Gamechanger, ja? Es kann aber auch wirklich ein Bedürfnis sein. Sagen wir mal, das Kind ist total überreizt, komplett überfordert. Gerade bei neurodivergenten Kindern passiert das ja bei Kleidung sehr, sehr häufig. Dann kann ich auch bewusst entscheiden, ja, ich erfülle das Bedürfnis jetzt und ziehe dich an. Also eigentlich wäre dann das Bedürfnis ja Regulation, die dahinter steht, aber das Anziehen ist ja manchmal eine Notwendigkeit. So, und ich glaube, diese Unterscheidung, die macht den großen Unterschied für mich im Alltag. Weil man ohne diese Unterscheidung ja entweder dauernd ausgebrannt und erschöpft ist, weil man sich wie so eine Bedienung des Kindes fühlt, die alles bestimmt, oder man setzt permanent Grenzen und gerät dann permanent in Machtkämpfe, weil das Kind ja vielleicht wirklich nicht kann. Und diese bewusste Entscheidung, das bewusste Erkennen, das ist für mich auch ein Teil von Bedürfniserkennung. Hinschauen, was braucht mein Kind, was brauche ich? Und ja, da kommen dann auch Gefühle hoch, ne? Wenn man Grenzen setzt, hatten wir heute ja auch schon häufiger. Und diese Gefühle muss man wieder begleiten, aber dann kann ich die natürlich ohne schlechtes Gewissen begleiten, weil ich ja ganz bewusst handle. Ohne Panik, ich kann dann einfach da sein, ich kann aushalten. Und mir ist aufgefallen, für uns im Alltag ist die Vorausplanung von Bedürfnissen der riesigste Unterschied von allem. In meinen Kursen ist das oft so die erste Erkenntnis der Eltern, dass sie merken, dass sie Bedürfnisse gar nicht so vorausplanen, dass man das aber durchaus tun kann. Und das klingt jetzt total kompliziert, ne, weil wir das jetzt so in der Theorie sozusagen hier besprechen, aber in der Realität ist das ja nicht, ich setze mich ja nicht wirklich bewusst hin und sage so, ich mache jetzt Bedürfnisvorausplanung, das passiert ja einfach, ja. Aber viele Eltern stolpern einfach von einer Situation in die nächste. Die müssen dann dauernd Bedürfnisse erfüllen, was auf Dauer wirklich sehr, sehr anstrengend wird. Also wenn man wie so eine Feuerwehr von einem Ansatz zum nächsten rennen muss, dann ist das kaum zu schaffen. Und das ändert sich meist, wenn die Eltern anfangen, Bedürfnisse wirklich vorherzusehen. Und ich gebe denen ja keine Glaskugel, ne? Also, das klingt jetzt vielleicht kompliziert, aber das ist es ja nicht. Wir sind zum Beispiel vor ein paar Monaten umgezogen. So ein Umzug, neue Kita-Eingewöhnung, das ist ja für ein Kind richtig krass viel. Für Neurodivergentes noch viel mehr. Als es für mich klar war, dass das passieren würde, da habe ich mich ganz gezielt hingesetzt und habe überlegt, was wird das bedeuten im Alltag? Was wird er brauchen? Was werde ich brauchen? Wie lange? Wann? Wer kann uns helfen? Wie können wir uns vorbereiten? Und ich habe vorher überlegt, was wird er in dieser Phase brauchen? Mehr Nähe, mehr Routine, mehr Vorhersehbarkeit. Und dann habe ich unsere Tage entsprechend geplant. Weniger Termine, mehr Kuschelzeit, bekannte Rituale beibehalten und so weiter, ja? Aber auch, ja, ich habe auch so ganz praktische Dinge gemacht. Also meine Arbeit anders organisiert, damit ich dann nicht so viel Stress habe. Ich habe meine Mama um Hilfe bei der Wäsche gebeten und das fällt mir wirklich schwer. Ja, Mama, ich weiß, du hörst zu, es fällt mir schwer. Ich habe mir HelloFresh bestellt für die Zeit. Mache ich jetzt übrigens weiter, finde ich geil, damit ich es leichter habe. Und all diese Dinge, ja. Also wirklich so komplett außenrum überlegt. Meine Wohnung war fertig, bevor wir eingezogen sind, weil mir klar war, was das sonst für ihn bedeutet, wenn hier lauter Kartons rumstehen. Gut, den Wasserschaden, den wir jetzt noch hatten, den konnte ich jetzt nicht einplanen. Aber selbst da habe ich geschaut, ne, an den Tagen, an denen Trocknungsgeräte geliefert und aufgebaut wurden. Wie schaffe ich es, dass mein Kind da nicht da ist? Weil das ist Stress für ihn. So, ne, wie kann ich das lösen? Und ja, so eine Eingewöhnung, die war anstrengend für mich. Die war kräftezehrend, keine Frage. Neurodivergente Kinder in solchen Übergängen zu begleiten, ist krass. Und trotzdem spüre ich die Bindung zu ihm. Im Moment so eng wie noch nie. Und wir hatten so viel Spaß hier in den letzten Wochen. Und das hätte auch wirklich anders laufen können. Gleichzeitig war es total anstrengend. Also es darf ja beides sein, ne? Weil das heißt ja nicht, dass jetzt immer alles glatt läuft. Also ist ja nicht so, als wäre hier den ganzen Tag eitel Sonnenschein. Aber ich kann ihn halt gut begleiten, weil ich die Rahmenbedingungen geschaffen habe. Weil ich nicht nur auf seine Bedürfnisse schaue, sondern halt auch auf meine Bedürfnisse. Weil ich weiß, dass ich nur dann eine gute Stütze für ihn sein kann, wenn es mir selber gut geht. Und ja, dann auch noch so dieses Verstehen, ne? Ich verstehe einfach, warum mein Kind in bestimmten Situationen so handelt, wie es handelt. Ich schaue hinter das Verhalten auf das Bedürfnis. Und ja, ich glaube, so zu wissen, wie das kleine Gehirn funktioniert und vor allen Dingen, was es dann einfach auch noch nicht kann, das hilft mir total. Ich habe gerade letzte Woche ein Skript geschrieben, vor einer Woche oder so, über Gehirnentwicklung. Das war ein Lehrskript für die Ausbildung zur Familienbegleiterung in meinem zweiten Unternehmen am Bindu-Institut. Und das waren, ich weiß nicht, 70 Seiten oder so, Theorie über Gehirnaufbau, Entwicklung, Phasen, wann kann ein Kind was und sowas. Und dann nochmal, keine Ahnung, 40, 50 Seiten Übertrag auf den Alltag. Von Empathieentwicklung, Lügen und alles, was da so dazugehört, ne? Und als ich das so geschrieben habe und das alles so komprimiert auf 70 Seiten, zusammengesehen habe, da ist mir nochmal so klar geworden, wie sehr und wie oft wir unsere Kinder überschätzen. Wie oft wir denken, die könnten etwas schon, was aber schlicht gar nicht möglich ist. Diese ganzen kleinen Dinge. Ja, du willst raus, dann musst du eine Jacke anziehen, logisch. Und wenn das Kind dann einen Wutanfall kriegt wegen der Jacke, dann verstehen wir das nicht, das ist für uns nicht logisch. Aber das kleine Gehirn kann eben bestimmte Dinge nicht. Und dann ist es völlig egal, ob ich als Erwachsener das logisch oder nicht finde. Wenn ich dagegen kämpfe, dann wird es immer genau das bleiben, ein Kampf. Wenn ich aber verstehe, was das Gehirn braucht, um zu kooperieren, dann wird es ja viel, viel leichter. Und ja, ich weiß, das klingt jetzt sehr theoretisch. Ich würde das gerne auch immer an ganz praktischen Beispielen machen, aber ich möchte auch nicht zu viel über mein Kind erzählen. Und ich finde, im Alltag macht das einen gewaltigen Unterschied. Also statt ständig in Machtkämpfen zu stecken, arbeiten wir halt zusammen. Statt gegen mein Kind zu arbeiten, arbeite ich mit ihm sozusagen, ja? Ich gebe dir jetzt, ja, das ist vielleicht ein gutes Beispiel. Mein Kind wollte gestern nicht ins Bett. Das kann man ja erzählen, das wollen viele Kinder nicht. Der war richtig müde, ich konnte das sehen. Aber der wollte halt noch spielen, logisch. So, und früher wäre das, glaube ich, als er ganz klein war, nein, ich glaube das nicht, ich weiß das, da war das ein Drama. Diskussion, Stress, Tränen für alle, ne? Gestern habe ich dann gesagt, ja, so gut, ich sehe, du möchtest noch spielen. Gleichzeitig bist du aber müde und ich habe einen Job zu machen. Ich bin deine Mama, ich muss auf dich aufpassen, ich muss für deinen Schlaf sorgen. Lass uns jetzt einen Deal machen. Wir spielen nochmal dein Lieblingsspiel, ganz in Ruhe, so richtig, wir beide. Und dann gehst du ins Bett. Hat er ein bisschen überlegt, der ist ja 6, der kann schon gut denken. Hat zugestimmt, wir haben gespielt, er ist ins Bett, kein Drama. So, und das ist für mich der Kern von Bedürfnisorientierung. Ich sehe sein Bedürfnis nach Spiel und Autonomie, Leichtigkeit, Bindung. Ich sehe aber auch sein Bedürfnis nach Schlaf und ich sehe auch mein Bedürfnis nach Feierabend und ich finde einen Weg, das zu vereinen. Und ja, ich weiß, jetzt denkst du so, ja, Kathi, klingt ja schön und gut, aber bei mir klappt das nicht. Mein Kind würde sich nie auf so einen Deal einlassen, das verstehe ich. Ich glaube dir das aufs Wort. Weil Bedürfnisorientierung ist kein Trick, den man eben anwendet. Wenn du das jetzt heute zu deinem Kind sagst, einfach so, exakt wie ich das gerade hier formuliert habe, dann wird es wahrscheinlich nicht funktionieren. Bedürfnisorientierung ist nichts, was man in einem Satz formuliert. Ja, das ist eine Haltung, das ist eine Art, miteinander umzugehen. Und die entwickelt sich über Zeit. Am Anfang ist es sogar oft so, wenn du jetzt anfängst, viele Eltern, die bei mir in der Elternreise sind zum Beispiel, wenn die dann anfangen, die Dinge umzusetzen, dann wird es oft sogar noch schwerer erstmal. Warum? Weil die anfangen, Grenzen zu setzen, wo sie vorher nachgegeben haben. Weil sie nicht mehr jeden Wunsch erfüllen. Und das Kind muss sich erstmal an diese neue Art gewöhnen, an Dinge, die nicht mehr gehen, aber auch an eine Mama, an Papa, die plötzlich Gefühle anders begleiten, die plötzlich ein anderes Standing haben, die in die Führung gehen, die Sicherheit geben, die Orientierung geben, ja, und nicht mehr lost sind. Und ich meine, das ist ja logisch, dass das für das Kind schwierig ist, wenn sich die Führungsrolle in der Familie verändert. Und das ist ganz normal, wenn es dann erstmal schwieriger wird. Das ist ein gutes Zeichen sogar. Das zeigt, dass du auf dem richtigen Weg bist. Dass du anfängst, zwischen Wünschen und Bedürfnissen zu unterscheiden. Dass du deine eigenen Bedürfnisse ernst nimmst. Ja, ganz oft treffe ich auf Mütter, die mir sagen, ja nee, ich war seit 5 Jahren nicht mehr abends weg. Ja, wenn die jetzt natürlich ihrem Kind das erste Mal sagen, so tschüss abends, du bleibst jetzt bei Papa, ist doch logisch, dass das erstmal schwerer wird. Ja? Bedürfnisorientierung bedeutet ja nicht, dass dein Kind immer bekommt, was es will. Es bedeutet, dass alle Bedürfnisse in der Familie gesehen und respektiert werden, die deines Kindes und deine. Und das heißt auch nicht, dass wir die alle immer perfekt erfüllen müssen, das funktioniert ja gar nicht, sondern dass wir uns daran orientieren. Orientierung heißt nicht, Bedürfnisse perfekt erfüllen. Das geht gar nicht. Und ganz oft braucht es wirklich eine ganze Weile Zeit, bis die Kinder merken so, oh, Moment mal. Ich kann mich ja jetzt darauf verlassen, dass ich in meinen Bedürfnissen gesehen werde, dass wir das hier als Team machen. Mein Kind konnte sich gestern Abend auf den Deal einlassen, weil er weiß, wie oft ich mich auf seinen Deal einlasse. Jetzt nicht Auge um Auge, Zahn um Zahn, ja, sondern dieses Gefühl, was entsteht, wenn man sich in einer Beziehung gesehen fühlt. Das ist keine Berechnung, das ist keine Formel, das ist eine Haltung. Und die führt dann dazu, dass sich Beziehung, die Bindung, das Verhalten im Alltag ändert. Und das bedeutet nicht, dass es konfliktfrei ist. Das wäre komplett utopisch. Da sind immer Konflikte. Jeden Tag habe ich Konflikte mit meinem Kind. Aber die zehren mich nicht mehr aus. Und das ist der Unterschied. Bei vielen Eltern, viele Eltern sind erschöpft, weil sie von Termin zu Termin hetzen, weil jeder Streit mit den Kindern alles immer eine Diskussion ist, der Streit zwischen den Kindern, ja. Und ich glaube, das ist der Unterschied. Es bleiben schwierige Situationen mit Kindern. Das gehört dazu. Aber die zehren mich nicht mehr aus, weil ich weiß, wie ich damit umgehen muss. weil ich gut genug für mich sorge, um diese Situation halten zu können. Und vielleicht, wenn ich jetzt so überlege, ist es auch, dass diese Konflikte eben nur das sind, Konflikte, keine Kämpfe gegeneinander. Ja, und das macht es so viel leichter, weil man nicht mehr gegen Windmühlen kämpft, weil du verstehst, was hinter dem Verhalten steckt, weil du Werkzeuge hast, mit schwierigen Dingen umzugehen. Ich erlebe das eigentlich jeden Tag. Wir haben auch schwierige Momente, aber wir haben auch ganz viele schöne Momente, Momente der Verbindung, des Verstehens, wo ich denke, wow, das hätten wir früher so niemals hinbekommen. Und am Ende ist es das, was ich dir auch wünsche. Ja, dieses Gefühl von Sicherheit, von Kompetenz, von Verbindung mit deinem Kind statt Machtkämpfen. Das ist Bedürfnisorientierung. Dass sich alle gesehen fühlen, dass wir nicht gegeneinander kämpfen, sondern dass die Konflikte da sind, aber wir sie miteinander lösen, dass wir als Eltern in der Führungsrolle sind und unsere Kinder durch den Alltag führen. Und wenn du jetzt für dich spürst, so boah, mein Alltag ist eigentlich total anstrengend und ich hätte das gerne leichter. Ich möchte mich auch sicher fühlen. Ich möchte mich auch kompetent fühlen. Und wenn du diese Sicherheit entwickeln möchtest, dann habe ich noch was für dich. Denn in wenigen Wochen schon startet wieder unsere Elternreise. Das ist unser großes Intensivprogramm für Eltern. Und da lernst du genau diese Punkte. Nicht als Selbstlernkurs, wo du allein vor deinem Bildschirm sitzt, sondern mit mir, mit meinem Team. 6 Monate lang geht die Elternreise und du lernst, wie du Wünsche von Bedürfnissen unterscheidest. Du lernst, wie du liebevoll Grenzen setzt. Du lernst, wie du Wutanfälle begleitest. Du lernst, wie du für deine eigenen Bedürfnisse sorgst. Und zwar wirklich ehrlich. Ja? Also wir haben Vorträge, wo wir mit einer Minute am Tag starten für die Mamas, die das wirklich noch gar nicht implementiert haben. Wir schauen mit dir hin, wie du Routinen und Rituale entwickelst, wie du das auch in der Partnerschaft vielleicht ausdiskutieren kannst, wie du mit Uneinigkeit umgehst in der Erziehung, wenn dein Partner, deine Partnerin was anderes wollen. Wir schauen uns praktische Situationen an, wie Zähne putzen, hauen, beißen, kratzen, alles das, was in deinem Alltag relevant ist. Es geht darum, dass du lernst, Bedürfnisse zu erkennen, zu erfüllen und einzuplanen, dass du dein Kind verstehen lernst und dass du rausfindest, wie euer Alltag leichter werden kann. Und dazu hast du eine riesige Videoakademie und die kannst du dir in deinem Tempo ganz bequem zu Hause anschauen. Viele machen das beim Wäschemachen, beim Spazierengehen, im Auto. Und das Beste ist, du machst es nicht alleine. Du hast eine App, da ist eine Gruppe drin und da kannst du deine Fragen stellen. Ist so ein bisschen wie Facebook, nur mit Datenschutz und schöner. Und du kannst da all deine individuellen, aber was mache ich denn, wenn Fragen reinstellen? All das, was eben nicht klappt. Alles dieses, ich habe X gemacht, wie du gesagt hast, Kathi, aber jetzt ist Y passiert. Was soll ich denn jetzt tun? Ja, du stehst mit diesen Fragen im Alltag nicht mehr alleine da. Wenn du ein Buch liest, dann ist das schöne Theorie, aber die Umsetzung im Alltag ist ja das Problem. Und dafür sind wir da, jeden Tag. Und wir beantworten deine Fragen, so oft du willst in dieser Zeit. Und das Beste ist, dass da eben eine ganze weitere Gruppe von Eltern ist, die genau die gleichen Herausforderungen haben, die dich verstehen, die mit dir diesen Weg gehen. Die können da mitlesen, die können dir erzählen, wie sie das im Alltag machen. Und dieser Austausch ist so, so wertvoll, sich nicht mehr alleine zu fühlen, ein virtuelles Dorf zu haben von Eltern, die dich bestärken, die dich supporten, die dich auffangen, wenn es mal scheiße läuft. Bei uns darf man auch reinschreiben, heute war ein richtig beschissener Tag. Das machen häufiger Leute, ich auch manchmal. Diese Elternreise, dieses Programm, das ist mein zweites Baby sozusagen. Das gibt die schon ein paar Jahre und es steckt wirklich all mein Herzblut drin, all mein Wissen. Das ist wie so ein Kathi-Gehirn mit Videos. Natürlich haben wir auch Live-Vorträge. Wir haben sogar Selbstfürsorge-Dates, wo wir uns treffen und Methoden ausprobieren zum Beispiel. Und seit es die gibt, haben schon tausende Eltern daran teilgenommen. Es hat ihnen geholfen und es ist so eine schöne Community entstanden. Und wenn du jetzt sagst, boah, das klingt super spannend, ich möchte auch einen leichteren Alltag, ich möchte auch weniger Machtkämpfe, ich möchte auch mehr Verbindung, dann habe ich noch einen ganz heißen Tipp für dich. Wir starten in wenigen Wochen wieder. Und bevor der Verkauf startet, gibt es eine Vormerkliste. Die ist schon offen und das ist eine E-Mail-Liste, auf die kannst du dich eintragen. Und wenn du da drauf stehst, bekommst du alle Informationen zur Elternreise per E-Mail gesendet, kannst dir das Ganze in Ruhe durchlesen und bevor der eigentliche Verkauf losgeht, hast du die Chance, dir einen Platz zu sichern. Mit 200€ Rabatt sogar für alle auf der Vormerkliste und eben gesicherter Platz. Da es nämlich die letzte Elternreise sein wird, wir müssen das Produkt schließen und überarbeiten. Mein Kind kommt auch nächstes Jahr in die Schule und ich möchte mir dann da ganz viel Zeit für nehmen. Deswegen ist das jetzt deine letzte Chance, nochmal alles Wissen und alle Praxis abzugreifen. Ich lege dir den Link für die Vormerkliste unten drunter in die Shownotes. Das ist komplett unverbindlich. Du bekommst einfach nur E-Mails mit Informationen. Keine Sorge, du kaufst da nichts. Und vielleicht nochmal ganz zum Schluss, auch wenn die Elternreise jetzt nicht für dich das Richtige ist, gebe ich dir nochmal mit: Bedürfnisorientierung ist ein Weg. Es ist nicht ein Endziel. Es gibt nicht den einen Punkt, an dem du angekommen bist und alles läuft perfekt. Es ist ein ständiges Lernen, es ist ein ständiges Wachsen, ständiges Anpassen. Und mit jedem Schritt wird es ein bisschen leichter. Mit jedem Mal, wo du ein Bedürfnis erkennst. Mit jedem Mal, wo du eine Grenze liebevoll setzt. Mit jedem Mal, wo du einen Wutanfall ruhig begleitest. Ich glaube, das ist auch das, was ich an der Elternreise so liebe, dass ich da jeden Tag sehe, wie sich die Eltern weiterentwickeln. Du kannst das. Wirklich. Auch wenn es sich gerade nicht so anfühlt. Auch wenn du denkst, oh, bei allen anderen klappt es, nur bei mir nicht. Das stimmt nicht. Wir kämpfen alle und wir alle lernen und wir alle können es schaffen. Und wenn du Fragen hast, wenn du deine Gedanken teilen möchtest, dann schreib mir gern auf Insta oder schreib mir eine E-Mail. Ich freue mich, von dir zu hören. Und vielleicht sehen wir uns ja bald in der Elternreise und können jeden Tag gemeinsam auf deine Situation draufschauen. Ich freue mich jetzt schon drauf. Tschüss.